Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast, auch in unserer DLF-App. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Streit am Tag des Gedenkens. Warum es heute in Buchenwald nicht nur um die Befreiung vor 80 Jahren ging, sondern auch um einen politischen Streit von heute. Dann sind wir in Chemnitz und besuchen ein ganz besonderes Haus, ein Ort, der viele Kunstfreunde in die Stadt locken dürfte. Und dann sind wir bei einem der wenigen politischen Musiktheaterstücke aus Deutschland, die es geschafft haben, weltweit gespielt zu werden, auch noch 100 Jahre nach seiner Entstehung. Klassiker auf der Bühne gehen ja sowieso fast immer. Was ist eigentlich mit den neuen Stücken? Sie werden gebraucht, oft fehlen sie. Bei einem renommierten Festival wurden jetzt welche präsentiert. Mal sehen, ob da was Gutes dabei war. Dann reisen wir nach Aleppo, einer der schönsten Städte Syriens. Und was macht eigentlich die Kunst des Seifemachens dort nach all den Jahren der Zerstörung? Wir sind auf den Spuren eines UNESCO-Welterbes nach dem Krieg. Vor 80 Jahren wurde eines der vielen Lager des Leidens und des Tötens befreit. Buchenwald. Man würde sagen, das ist ein würdiger Anlass, um zu gedenken und die Lehren für die Zukunft zu ziehen. Um noch einmal auch die letzten Überlebenden zu ehren. Und das ist auch passiert. Mario Vogt, der thüringische Ministerpräsident, hat sie in Weimar persönlich begrüßt.
Wir verneigen uns vor Zeev Borger, vor David Mandl, vor Isaac Goldblum, vor Raimund Renaud, vor Alojzij Maciak, vor Vasil Sjelnik, vor Andrei Ivanovich Mosinjenko. Es ist uns eine Ehre, dass Sie heute mit uns dieses Gedenken begehen.
Aber im Vorfeld dieser Veranstaltung gab es auch Streit. Die israelische Botschaft hat Druck ausgeübt. Sie wollte den deutsch-israelischen Philosophen Omri Böhm, ein Mann, der kritisch gegenüber der Netanyahu-Regierung ist, nicht als Redner haben. Man muss wissen, Böhm setzt sich seit einiger Zeit schon für ein binationales Israel ein, also ein Staat zwei Nationen, jüdisch und palästinensisch. Die Gedenkstätte jedenfalls lud ihn wieder aus und schon war alles anders. Henry Bernhard ist unser Thüringen-Korrespondent. Wie hat der Streit das Gedenken heute geprägt?
Er wurde nicht oft angesprochen, nicht sehr laut angesprochen, aber er schwebte natürlich darüber. Also der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff war doch fast der Einzige, nein, nicht der Einzige, aber der ihn zuerst direkt auch benannt hat, Herrn Böhm, und hat gesagt, ich kann ihn verstehen, er steht für die universellen Menschenrechte ein, aber ich bin mit ihm mir auch einig, dass wir auch nicht einen Konflikt mit den Vertretern der israelischen Regierung haben wollen, dass wir jetzt nicht gerade mit der sensiblen Frage der Geiseln im Gazastreifen. Und das waren wirklich nur zwei Sätze ganz am Rande. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat in ihrer Rede dann später beim Gedenken oben im Buchenwald nochmal gesagt, die Gedenkstätte alleine könne entscheiden, wen sie einlade, um dort Reden zu halten. Hat dann auch noch ein Zitat gebracht von Omri Böhm, um nochmal ihre Solidarität quasi mit ihm zu zeigen. Und ganz am Ende gab es auch nochmal so einen kleinen Eklat. Da haben Jugendliche, die aus ganz Europa aufgerufen worden sind, sich der Frage zu widmen, wie sie mit dem Lehren aus dem Nationalsozialismus umgehen. Sie haben von einem Genozid im Gazastreifen gesprochen. Darauf gab es einen Buhrufe im Publikum, das sehr zahlreich erschienen war. Und auch der Chef der Gedenkstätte, Jens-Christian Wagner, ist dagegen vorgegangen, hat gesagt, also wir wollen hier nicht von einem Völkermord sprechen im Gazastreifen. Das ist was anderes. Also das kann natürlich auch in diesem Kontext gesehen werden. Es schwebte schon darüber und hat ja das Gedenken nicht beschädigt, aber doch ein wenig gestört, würde ich sagen, dass es eben um andere Themen ging als um die Überlebenden. Die paar, wir haben ja gerade die Namen gehört, es sind ja nur noch 9, die da waren.
Und die werden ja immer weniger, sehr klar, 80 Jahre nach der Befreiung. Vielleicht noch ein Wort zu Omri Böhm und zu seiner Rede, die dann nicht gehalten wurde, weil er wieder ausgeladen worden war. Die ist ja in der Süddeutschen abgedruckt worden. Was hätte er denn gesagt?
Ja, die Süddeutsche hat sie heute online gestellt, diese Rede, und sie kreist eigentlich um das Erinnern und um dessen Bedeutung, um Menschenwürde und Frieden und die Frage, ob wir überhaupt uns erinnern können, ob das Erinnern genannt werden kann, wenn das nicht für ein Engagement für den Frieden begleitet ist, und zwar Frieden für alle. Und die Frage auch, wem gilt dieses nie wieder? Gilt es nie wieder nur dem jüdischen Volk, oder ist es in seiner universellen Form gültig? Denn nur dann kann es seiner besonderen Formulierung gerecht werden. Also darum kreist Omri Böhm in seiner Rede, Und natürlich schwingt dann auch immer das Vorgehen Israels im Gazastreifen mit. Und deswegen hat ja auch die israelische Regierung da so vehement, ist sie dazwischen gegangen und wollte ihn verhindern als Redner.
Sie haben die Überlebenden erwähnt. Das sind nur noch wenige, natürlich, eben 80 Jahre nach der Befreiung. Naftali Fürst zum Beispiel ist einer von ihnen. Was war von denen zu hören?
So ist es. Naftali Fürst war der einzige von den neun, der heute geredet hat. Er ist 92 Jahre alt, ist als 12-Jähriger befreit worden damals von der US-Armee. Und er hat gesprochen auf Hebräisch oben im Buchenwald und ist dann auch gleich übersetzt worden. Und er hat dann schon ziemlich wichtige Dinge mitgegeben in seiner Rede. Und dann merkt man auch, das sind Worte, die kommen natürlich in dieser Relevanz, in dieser Bedeutung eigentlich wirklich nur von den Zeitzeugen. Die können spätere Redner dann einfach in dieser Eindringlichkeit einfach nicht mehr so bringen. Hören wir doch mal rein.
Bis heute ist das tägliche Bild in meiner Erinnerung eingebrannt. Karren von Häftlingen geschoben, beladen mit Leichen, die aus den Baracken gesammelt und ins Krematorium gebracht und zu Asche wurden. Dies ist ein bedeutender Teil meiner Lebenserfahrung, damals und bis heute noch. Wir sind nur mehr sehr wenige. Bald werden wir Ihnen endgültig den Stab der Erinnerung weitergeben und damit verleihen wir Ihnen eine historische Verantwortung.
Ja, das war Naftali Fürst, als 9-Jähriger in der Slowakei damals verhaftet, 3 Jahre in verschiedenen KZ verbracht und dann mit 12 Jahren befreit, lebt heute in Israel.
Apropos das Weitergeben an die nächsten Generationen. Es ist nun mal so, dass die Überlebenden bald nicht mehr da sein werden und dass die Erinnerung und das Gedenken tatsächlich eine Aufgabe ist für jüngere Menschen, deutlich jüngere Menschen oder vielleicht auch zumindest etwas jüngere Menschen. Was war von denen zu hören? Welche Generationen kamen noch zu Wort?
So einiges war zu hören. Also eine deutsch-französische Jugendgruppe zu hören, die dort ein Theaterprojekt gemacht hat in letzter Zeit im Buchenwald. Die haben dort einen sehr ergreifenden Vortrag auch gemacht. Es ist eine Ausstellung zu sehen, also gerade hinter dem Rednerpult war ein Foto zu sehen, wo 4 Kinder wirklich, die befreit waren, gerade zu sehen waren. Und das spricht natürlich einerseits dass es damals in der Zukunft war, aber auch, man blickt auch heute in die Zukunft und auch auf die Gegenwart natürlich. Wie geht man heute mit dieser Lehre aus Buchenwald, aus dem Nationalsozialismus um? Und da hat die jüdische, deutsch-ukrainische Publizistin Marina Weißband gesprochen und hat sich gefragt, was bedeutet das eigentlich, wenn wir sagen, wir kämpfen jetzt gegen den Faschismus, wir kämpfen für eine bessere Welt. Was bedeutet das ganz konkret für uns?
Wir sagen kämpfen, aber was ist dieses Kämpfen eigentlich? Und wann beginnt es? Faschismus wird nicht erkannt, weil wir insgeheim damit rechnen, dass sich am Ende der Demokratie irgendwie die Filmmusik verändert, der Himmel sich bedrohlich grau zuzieht, dass dann Banner ausgerollt werden. Aber das passiert nicht. Wenn der Faschismus kommt, scheint noch immer die Sonne. Die Vögel singen, sie gehen zur Arbeit. Alles ist normal. Nur Transmenschen verlieren ihre Rechte. Und Asylsuchende. Und Immigranten. Und Behinderte. Und Muslime. Und Juden. Und linke Journalisten. Und alle anderen Journalisten. Und ich. Und sie. Und niemandem ist mehr klar, wann es eigentlich zu spät wurde.
Ja, das war Marina Weißband und sie hat in der Rede wirklich auch in noch viel weiteren Sätzen sehr ergreifend dafür geworben, dass man sich jetzt und hier dafür einsetzt, dass Dinge nicht wieder passieren, die damals geschehen sind und dass das unsere Lehre daraus sei, also mit Blick auf die Gegenwart und die Zukunft.
Gedenken in Buchenwald, 80 Jahre nach der Befreiung, nicht ganz ohne Streit, das haben wir auch gehört. Henry Bernhard, unser Thüringen-Korrespondent, vielen Dank. Von Weimar nach Chemnitz. Wo es in diesem Jahr heißt, Kulturhauptstadt Europas. Wir waren ja schon zu Beginn dieses Jahres mit dieser Sendung hier live vor Ort, haben aus einem Club gesendet, können Sie gerne nachhören in der DLF-App. Und immer mal wieder schauen wir natürlich nach dem Rechten, was es Neues gibt in der Stadt. Zum Beispiel in der Kunst. Dort ist heute das Elternhaus des berühmten Expressionisten Carl Schmidt-Rottluff eröffnet worden. Mitbegründer der Brücke, Legende der deutschen Malerei des 20. Jahrhunderts und jetzt also gewürdigt in einem neuen Museum in Chemnitz. Reden wir darüber mit der Chefin der dortigen Kunstsammlungen, Florence Turmes. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Vielleicht nehmen Sie uns einen Moment mit in dieses Haus. Was sehen wir, wenn wir davor stehen?
Also wenn man davor steht, sieht man zuerst mal die beiden Gebäude, das Elternhaus und die Mühle. Das ist ja ein Ensemble, was jetzt quasi saniert wurde. Und das Elternhaus ist eine der Interventionsflächen der europäischen Kulturhauptstadt. Und die Mühle ist ja schon letztes Jahr quasi eröffnet worden. Und heute konnten wir dann das Elternhaus von Karl Schmidt-Rottluff feierlich einweihen.
Und dann gehen wir rein. Was sehen wir da?
Ja, also zuerst kommt man in dieses Gefühl von einem Landhaus mit rein. Wir haben, wenn man nach links oben blickt, quasi noch das historische Treppenhaus, die alten Bleiglasfenster, die saniert werden konnten und natürlich auch ein Flur, der an das Historische angelehnt ist, quasi an die Farbsockeln, die es damals auch gegeben hat, als 1913, 1914 das Haus quasi dann ins Leben geweckt wurde. Wenn man weitergeht, kommen wir quasi dann in die musealen Räume mit rein. 7 Räume konnten wir als kleine Ausstellung mit einrichten. Das Haus ist ja nicht ganz groß, muss man sich vorstellen. Das ist ja ein Wohnhaus gewesen und da gibt es eben unterschiedliche Kapitel, die man entdecken kann.
Was ist da zu sehen von ihm?
Ja, also wie gesagt, es sind 7 Räume und es geht los mit den Anfängen. Natürlich zuerst mal die Häuser auch. Wann sind die gebaut worden? Wie hat auch Karl Schmidt-Rottluff in dem Haus gelebt? Man muss wissen, dass er damals, als das Haus fertiggestellt wurde, war er schon in Berlin und ist aber regelmäßig zu Besuch gekommen, hat seine Mutter besucht bis zu deren Tod. Später aber auch quasi die Schwester und den Bruder. Er hat dann selbst dort gelebt, 2 Jahre, als sein Atelier in Berlin zerbombt wurde im Zweiten Weltkrieg. Hat also auch eine sehr starke Verbindung und ist natürlich in der Mühle gegenüber direkt mit aufgewachsen. Ja, wenn man dann weitergeht, kommt man auch zu den Kapiteln, was uns hier in Chemnitz so wichtig ist. Das ist einmal quasi, wo wir sagen, die Brücke, die Anfänge der Brücke wurden in Chemnitz gelegt, weil nicht nur Karl Schmidt-Rottluff dort aufgewachsen ist, sondern auch Haeckel und Kirchner in Chemnitz ihre Jugend verbracht haben. Da geht es zum Beispiel um den Vulkanclub, der 1901 gegründet wurde, wo schon Nietzsche gelesen wurde, über Kierkegaard debattiert wurde, wo erste Ausstellungen stattgefunden haben, eben wo Karl Schmidt-Rottluff sich mit engagiert hat und eben sehr stark am Puls der Zeit mit über Kunst diskutiert hat. Natürlich wird auch die Gründung der Brücke eine Rolle spielen. 1905 in Dresden, da steht natürlich eben das druckgrafische Werk mit im Vordergrund. Ein paar Werke sind auch von Otto Müller zum Beispiel zu sehen oder Max Pechstein. Wenn man dann hochgeht in die erste Etage vom Haus, wird auch das Thema des Krieges nochmal eine Rolle spielen. Der Erste Weltkrieg hat natürlich sehr viele Künstler und Künstlerinnen geprägt. Und bei Karl Schmidt-Rottluff war es so, dass das Thema der Religion stärker auch bei ihm wurde. Es gibt zum Beispiel ein sehr schönes Motiv, die Trauernden am Strand, wo auch sein Vater verstorben ist, was aber auch schon so diese Melancholie oder dieses Erschrecken eigentlich sowas auf den Krieg schon hinweist. Er selbst war ja dann auch im Kriegsdienst, auch in Russland tätig. Und es entsteht eben diese Christusmappe zum Beispiel bei ihm, was eben das Thema der Religion sehr stark ausdrückt. Ja, ein besonderes Kapitel, wenn ich das noch kurz ergänzen darf,
natürlich,
sind die kunsthandwerklichen Objekte, die zu sehen sind. Das ist auch ein besonderes Kapitel, weil es auch nicht so bekannt ist von ihm. Es gibt sehr schöne Steinschnitte, also geschnitzte Steine, insbesondere aus den 50er Jahren, aber auch Holz- und Hornarbeiten. Schmuck gibt es zum Beispiel auch zu sehen. Das ist eine Sammlung, die dank der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und Sparkasse Chemnitz für das Haus speziell gesichert werden konnte. Und da sieht man dann zum Beispiel auch so einen Holzkasten mit eben so Krokodilen, die drauf verziert sind. Also ganz, ganz unterschiedliche Themen sind eigentlich zu entdecken in dem Haus.
Wie ordnet sich das ein mit, ich sag mal, den eher, ja, vielleicht zentraleren Werken, die von ihm ja auch in Chemnitz zu sehen sind, in der Innenstadt, bei den Kunstsammlungen da am Theaterplatz und auch dem Museum Gunzenhauser. Wie ordnet sich das denn ein, was man dort in diesem Karl Schmidt-Rottluff-Haus sieht?
Ja, also wir werden am Theaterplatz natürlich nach wie vor die Dauerausstellung haben. Das ist ja eine Dauerausstellung, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Und da sind hauptsächlich natürlich die Gemälde zu sehen, da auch wiederum die anfänglichen Arbeiten, Gemälde, erste Gemälde so aus 1903, 1904 bis natürlich über die Hauptzeit der Brücke bis auch das Spätjahr, wo er dann auch diese sehr leuchtenden Farben wiedergefunden hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Haus ist aber eher sehr stark auf so wirklich die Geschichte des Ortes nochmal fixiert. Also welche Werke sind auch in dem Haus entstanden? Wir haben ein Ölgemälde zum Beispiel, was man auch im Haus sehen kann. Ein Selbstbildnis, was 1944 geschaffen wurde. Damals hat er in Chemnitz gelebt. Und man muss sich vorstellen, dass in dem Zweiten Weltkrieg war er auch ein verfemter Künstler, also als entartet verfemter Künstler, hatte Malverbot. Das heißt, die Künstler haben sehr wenig damals mit Ölfarbe gemalt, aus dem Grund, dass sie Sorge hatten, wenn jemand ins Haus Tritt man diese Ölfarbe auch riechen konnte. Das heißt, meistens sind eher Zeichnungen oder Aquarelle entstanden. Und dieses Ölgemälde, das Selbstbildnis, ist insofern sehr besonders, dass es eines der wenigen ist, die in der Kriegszeit entstanden sind und eben dann auch eine sehr starke geografische Nähe hat zu dem Haus. Und das sind so speziellere Werke, die dort nochmal zu sehen sind, auch Ex Libris sind zu sehen. Also eher auch so Dokumentar haben wir, Briefe sind auch dort mit ausgestellt. Und man muss sich das so vorstellen, dass wir so eine Route des Expressionismus gemeinsam auch mit der Mühle nochmal schaffen wollen, wo war Carl Schmidt-Rottluff eigentlich überall in Chemnitz aktiv und die Verbindung auch zwischen den Häusern herstellen können.
Wäre denn die Sanierung dieses Gebäudes und die Herstellung als Carl Schmidt-Rottluff-Haus ohne die Kulturhauptstadt, ohne diesen Titel in Chemnitz möglich gewesen?
Ja, das ist sehr schwierig zu beantworten. Es hängt ja auch immer sehr stark an Personen. Das ist das, was ich an Chemnitz so toll finde. Es gibt eine sehr starke Initiative aus der Stadtgesellschaft heraus, sehr viel bürgerliches Engagement. Das habe ich sehr wenig in anderen Städten so erlebt wie hier in Chemnitz. Und das ist eben auch der Fall gewesen hier bei dem Carl Schmidt-Rottluff-Haus, wo eben sehr stark auch die Stiftung zu Ehren von Carl Schmidt-Rottluff mit aktiv war, aber auch der Förderverein Carl Schmidt-Rottluff zu Chemnitz und dann natürlich auch unser Oberbürgermeister, der sehr stark mit quasi sich engagiert hat. Und natürlich spielt die Europäische Kulturhauptstadt eine Rolle. Wie gesagt, das ist eine Interventionsfläche der Kulturhauptstadt. Und es macht auch Sinn, in diesem Jahr das Haus zu öffnen, weil Carl Schmidt-Rottluff ja einer der international bekanntesten Künstler hier aus Chemnitz ist.
Sie sind seit über einem Jahr Direktorin, seit Anfang 24. Sie kommen aus Luxemburg ursprünglich, sind jetzt in Chemnitz. Und Sie wollten ja einiges verändern durchaus. Sie wollen auch mehr eine gewisse Demokratisierung, mehr Zugänglichkeit, mehr Öffnung vielleicht auch für Schichten, die nicht unbedingt jeden Tag ins Museum gehen, um es mal so auszudrücken. Was haben Sie bisher erreicht?
Der Fokus ist natürlich jetzt auf das Kulturhauptstadtjahr mitgerichtet. Das ist natürlich, sage ich mal, eine sehr große Aufgabe. Und was wir gerade machen, ist zu schauen, wie kann man auch ein Programm entwickeln? Also was ist Programm, wo man auch stärker Menschen nochmal mit erreichen kann? Da spielt für mich besonders auch das Thema des Kunsthandwerkes mit eine Rolle, aber auch eine breitere Definition des Kunstbegriffes. Also wir haben zum Beispiel am Theaterplatz jetzt auch eine Ausstellung über das Thema Architektur mit Frau Otto und Kengo Kuma. Kengo Kuma ist ja auch, sage ich mal, ein Star-Architekt aus Japan. Da gibt es auch, sage ich mal, nochmal einen Effekt, der darüber erzielt wird, um andere Menschen ins Museum zu holen. Wir haben den Kinderrat gegründet, sind dabei, die Kinderrechte im Museum zu entwickeln. Also, dass man sagt, man hat nicht nur quasi, was darf man alles nicht im Museum, nicht laufen, nicht rennen, nicht laut schreien. Das kennen wir alles, die Besuchsordnung, die es gibt in den Häusern und wollen aber jetzt, das wird dann ab Mai sichtbar sein, so die Rechte der Kinder, dass man zum Beispiel auch mal sich nur ein Detail anschauen darf, dass die Kids aber auch das Recht haben, ein Kunstwerk sich nicht anzuschauen. Daneben haben wir auch einen Jugendrat, mit dem wir stärker auch nochmal Peer-to-Peer-Angebote schaffen wollen. Und das sind so kleine Bausteine, die für mich auch sehr wichtig sind, um einfach dieses Alltagswissen mit reinzubringen. Dass wir nicht sagen, wir sind diejenigen, die alles selbst quasi inhaltlich konzipieren, sondern wirklich viele Menschen um uns herum haben, die uns mit beraten. Und was wir sehr stark praktizieren, auch in diesem Kulturhauptstadtjahr, ist natürlich Kooperation. Also dass man wirklich sehr breit mit Menschen aus der Stadtgesellschaft und der Region quasi in die Diskussion geht und schaut, was sind Themen, die Menschen auch interessieren.
Weil Sie sagen, Themen, die Menschen interessieren, das Umland, also Chemnitz bewegt sich ja natürlich in einem politisch schwierigen Umfeld. Das konnten wir zum Beispiel auch feststellen, als wir dort auch diese Sendung hier live gesendet haben von der Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres im Januar. Und wir sind übrigens im Juni dann nochmal da, wenn dann dieses Kosmos-Festival stattfindet mit vielen verschiedenen Ereignissen und konnten bei unseren Sendungen vor Ort immer wieder feststellen und Recherchen vor Ort, dass es schon eine politisch sehr angespannte Lage ist. Sie kommen von außen, haben diese Stadt sozusagen seit anderthalb Jahren, bespielen Sie mit den Kunstsammlungen. Welche Erfahrungen konnten Sie in dieser Hinsicht machen?
Also ich habe ja 5 Jahre schon in Dresden gelebt und gearbeitet und fand das durchaus politisch angespannter als Chemnitz, muss ich selbst so sagen, weil in Dresden war das nochmal stärker unter dem Brennglas. Natürlich gibt es diese Themen auch in Chemnitz, das kann man nicht wegreden. Aber was ich hier erlebe, ist, dass sehr viele Menschen sich dagegen stellen und einfach auch dieses Engagement der Stadt sehr sichtbar ist. Und wir natürlich unseren Beitrag auch leisten wollen. Natürlich haben wir Demokratiebanner an den Fassaden gehabt bei den Wahlen. Natürlich heben wir auch hervor, wie wichtig eigentlich die Kunst auch in dem Bereich ist, wie bei Kaschmir-Rottluff zum Beispiel, ne, das Thema des Zweiten Weltkriegs, gerade auch Künstler, die als entartet verfilmt wurden. Das sind Kapitel, die man stärker beleuchten muss. Wir werden jetzt auch European Realities am 26. April eröffnen im Museum Gunzenhauser. Und auch das war ja eine Epoche in der Weimarer Republik mit Weltkriegen, Aufschwung des Nationalsozialismus, wo man Parallele ins Heute ziehen kann. Also das heißt, ein Teil unseres Programmes ist natürlich immer sehr stark dem Thema Demokratie gewidmet und diesem Gedanken, und den tragen wir auch quasi nach außen und hoffen da natürlich auch was bewirken zu können.
Sagt Florence Turmes, die Direktorin der Kunstsammlung in Chemnitz, im Gespräch hier bei uns aus Anlass der Eröffnung des Karl-Schmidt-Rottluff-Hauses in Chemnitz. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank auch an Sie.
So, im Juni, wie gesagt, sind wir dann wieder da in Chemnitz und senden vom Kosmos-Festival im Rahmen der Kulturhauptstadt. Und jetzt geht es uns um den Kapitalismus, wie Brecht und Weil ihn sahen, wo ja angeblich unbescholtene Bürger mit der Unterwelt paktieren und alle ein bisschen willkommen, ja, verkommen sind, dabei aber auch Hits schmettern, natürlich. Die Drei-Groschen-Oper, Klassiker, Legende, gehört in die Spielpläne bis heute, auch in Bonn, wo heute Abend Premiere war.
An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man weg.
Geht sie hin, die Moritat von Mackie Messer. In der Drei-Groschen-Oper von Brecht und Weil. Heute Abend war Premiere in der Oper in Bonn. Und Christoph Ohrem war für uns dabei. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also, ich meine, das ist natürlich ein ganz großer Klassiker, der immer wieder geht, der immer wieder funktioniert, schon musikalisch. Über das Musikalische reden wir unbedingt auch noch. Aber erstmal über das, was da auf der Bühne zu erleben war, zu sehen war. Wir haben ja ein Problem bei Brecht-Stücken, jedenfalls noch mindestens ein Jahr lang, nämlich dass die Brecht-Erben ziemlich genau schauen auf sogenannte Werktreue. Bis 70 Jahre nach dem Tod des Autors ist das auch möglich. Also wie besonders, wie außergewöhnlich, wie originell war diese Drei-Groschen-Oper?
Ja, ich habe eben nochmal nachgeguckt. 14. August 1956, der Todestag von Brecht. Dann erlöschen also diese Urheberrechte. Und dann kann man vielleicht auch damit rechnen, dass nochmal eine ganze Welle von Neuinszenierungen kommt. Aber zur Frage, wie originell war es? Denn ich fand diese Inszenierung tatsächlich nicht besonders originell. Ich möchte das aber überhaupt nicht, ich würde sagen, als Manko verstanden wissen. Es war eine gute Show, es war eine gute Unterhaltung und das war die Drei-Groschen-Oper ja von jeher immer auch. Also neben dieser Kapitalismuskritik, neben dem, was gezeigt wurde, war es immer auch einfach eine gute Show. Nicht umsonst sind das einfach Lieder, die bis heute jeder, der mal Deutsch oder Musikunterricht hatte, auch irgendwie zumindest das ein oder andere auch wirklich mitpfeifen kann. Das Team hat jetzt in dieser Inszenierung die gesamte Story und alle Lieder mit einer Pause sogar auf unter 3 Stunden gehalten. Unser Hauptdarsteller Daniel Stock hat als Mackie Messer als Zentrum des Stück so relativ viele Tonlagen getroffen, also auch emotional und die Show gut zusammengehalten. Vielleicht kurz so den Inhalt mit eingrenzen. Also der berühmte Dieb Mackie Messer, der ja auch Mörder ist, der bringt den Unterwelt- und Bettlerchef Peachum gegen sich auf, weil er dessen Tochter heimlich geheiratet hat. Dessen Tochter Polly merkt aber bald, dass sie wirklich nicht die einzige Frau im Leben von Mackie Messer ist. Und auch der Polizeichef Tiger Brown, den Mackie aus, da gibt es diesen Kanonensong, der ganz berühmt ist, aus gemeinsamen Militärzeiten kennt, der kann jetzt Mackie Messer auch nicht mehr retten, diese Intrige, die da gegen ihn läuft, abwenden. Und nach vielem Hin und Her, hoch und runter und ich glaube ein, zwei Gefängnisausbrüchen, landet er am Galgen und dann kommt diese wunderbare Rettung in Form eines Boten des Königs und er ist gerettet.
Und es braucht ja dafür Bilder, Ideen. Also Sie haben davon gesprochen, sie sind nicht besonders originell, aber muss vielleicht auch gar nicht unbedingt sein, weil es ja eben in bestimmten Aspekten, gerade die musikalischen und was eben auch die Kraft dieses Stückes angeht, ja vieles dennoch funktioniert. Aber man braucht ja schon auch Simon Solberg, ich habe ihn schon erwähnt, der Hausregisseur da in Bonn, irgendwie eine Idee. Also welche Bilder, da muss ja einiges los sein auf der Bühne, hat er gefunden.
Also es ist so, dass die Bühne von Harald Thor relativ abstrakt gehalten ist. Das sind Stahlgerüste, Stangenstreben, Metallstufen führen dann ans erste oder zweite Stockwerk hinauf. Das sind so kleine Inseln, die man hin und her schieben kann. Die werden mal zu einer Wand zusammengeschoben, mal stehen sie nebeneinander, mal hintereinander. Industrieleuchten an der Decke, die mal hoch, mal runter fahren. Das Arbeitermilieu, in dem das Ganze spielt, das wird dadurch angedeutet, dass ja auch mal Autoreifen da sind. Also wenn jemand verhaftet wird, kriegt er keine Handschellen, sondern einen Autoreifen umgelegt. Kfz lässt grüßen. Hin und wieder werden die Menschen hier im Kapitalismus halt geschlachtet. Das heißt, die haben auch blutige Schürzen an. Eine Fleischfabrik wird angedeutet. Und das ist halt eben dieses Arbeiter-London. Diese Kostüme, die da auf die Bühne kommen, sind eine Mischung aus Gaukler, Zirkusdirektor, Fleischfabrikant und Seiltänzerin. Und das ist dann eben alles ziemlich schick. Es ist nicht wahnsinnig originell, das hat man auch schon mal gesehen, aber es funktioniert. Es ist gut ausgeleuchtet und es bietet dann auch genug fürs Auge, aber eben auch nicht zu viel. Sodass die Figuren, um die es ja auch geht, die Lieder, um die es ja geht, dann auch im Vordergrund an der Bühnenrampe stehen können und wirklich so wirken können. Vielleicht dann doch jetzt mal ein konkretes Bild als Beispiel. Mackie Messer, der sein anklagendes Lied singt. Was kann er schon dafür? Der hat da mehrere dicke Seile auf den Schultern, die ihn von hinten ziehen. Er ist eben das Opfer der Umstände, das Produkt seiner Umgebung, historischer Materialismus, sage ich mal eben. Und dann eben sagt er dann auch diese Sätze, die so eine gewisse Schlagkraft bis heute entfalten. Also was ist der Raub einer Bank gegen die Gründung einer Bank? Und das sitzt natürlich, egal in welchem Jahrhundert man unterwegs ist, zumindest wenn es da dann auch schon Banken gab. Also das ist so das, wo das funktioniert. Also es ist nicht wahnsinnig originell, aber der Text ist einfach stark genug und dann ist da einfach diese Musik und diese Lieder und diese Melodien und das nimmt einen einfach mit.
Und Sie waren ja schon relativ angetan, glaube ich, von dem Gesang von Daniel Stock zum Beispiel, von dem, der Mackie Messer spielt. Das ist ja etwas für singende Schauspieler und Schauspielerinnen, ne? Das sind ja keine Opernsänger, auch wenn es ist in der Oper, da stattfand.
Ja, das ist ja genau irgendwie so das Irritierende für mich. Es ist ja eigentlich eine Anti-Oper und es darf auch ein bisschen rauer sein. Und es ist eben nicht für OpersängerInnen gemacht, auch wenn das hier an ein, zwei Stellen mal gebrochen wird. Also wenn dann zum Beispiel Lucy Brown, ist eine der Figuren von Marie Heschen gespielt, dann einfach mal mit einer wirklichen Opernstimme ihr Lied singt, was übrigens dann auch beim Opernpublikum den größten Applaus hervorgerufen hat, dann wird das auch einmal ironisch gebrochen. Aber ansonsten stimmt's natürlich. Geht es hier darum, dass die Schauspielenden eigentlich mit ihren normaleren Stimmen singen dürfen. Das Ganze hier in dieser Inszenierung dann auch noch mit diesen Microports, also mit diesen Mikrofonen, die so an der Wange kleben, unterstützt. Und das macht es dann zwar für den Sound alles sehr gut, man versteht alles auch bei den Gesprächen, ohne dass die so zu viel Druck geben müssen. Aber das ist dann für meinen Geschmack dann auch etwas zu klar und zu glatt. Und ich möchte sagen, dass das dann hier bisweilen sogar in Richtung Musical gehen kann. Und das ist nicht das, was gemeint ist. Es müsste ein bisschen rauer sein. Es könnte noch ein bisschen mehr knarzen und so ein bisschen mehr, ich sag mal, Punkrock, auch wenn das natürlich so ein Anachronismus ist. Aber so ein bisschen mehr Punkrock hätte der Sache gut getan.
Der Raum geht vielleicht auch verloren, ne, wenn es dann zu microportig ist. Sie haben schon angesprochen, dass es recht traditionell am Ende ist. Recht ja, klassisch, wenn man so will. Dennoch fragt man sich, hier geht es ja um was in dieser Dreigroschenoper. Da geht es ja um eine heftige Kapitalismuskritik. Aber natürlich ist sie auch verortet in den 20er Jahren, wo ja eben dann auch Uraufführung war. Ah, wie aktuell ist das? Ich meine, der Kapitalismus, um es mal gelinde zu sagen, hat sich ja nun wirklich sehr verändert seit der Zeit.
Ja, ich denke aber, dass man heutzutage, wenn man dann an Kapitalismus denkt oder so, dass man einfach andere Bilder im Kopf hat, dann denkt man vielleicht wirklich an den Konzernchef von Tesla oder ähnliche Leute oder an Oligarchen aus Russland oder so. Und das ist hier natürlich schon irgendwie so provinzieller gehalten, möchte ich mal sagen. Das Ganze hat dann eben hier in dieser Form einen leicht musealen Charakter, weil es zu gerade ist. Und es gibt dann natürlich auch von der Regie Ideen, die da reingesetzt werden. Am Ende stehen dann zum Beispiel fahnenschwingende Personen auf der Bühne, Figuren. Mickey Messer ist gerettet und da wird so wie bei der Kulturrevolution die roten Fahnen geschwungen. Und vorher gab es aber auch schon eine Andeutung eines Fackelzugs. Also wenn man es jetzt interpretieren möchte, kann man halt sagen, dass hier die beiden Systeme links und rechts, die beide in Diktaturen auch geführt haben, vielleicht kurz angedeutet werden und diese Rettung aus dieser Armut, ja, also du bist Opfer der Umstände, dass sie eben doch nicht möglich ist, weil diese Armut zwangsläufig in solche Extreme führen kann. Aber das ist wirklich nur eine Nuance. Im Großen und Ganzen ist das hier eine Unterhaltungsshow und es ist ein wenig irritierend zu sehen, dass eben sozusagen der kritische Charakter in die Jahre gekommen ist und dass diese starken Sätze, dass die fast schon so schwer zu sagen geworden sind, wie jetzt so ein Shakespeare sein oder nicht sein. Ja? Also was ist das, die Gründung einer Bank gegen den Raub einer Bank oder so.
Christoph Ohrem bei dieser Premiere in Bonn der Dreigroschenoper von Brecht und Weil in der Regie vom Hausregisseur Simon Solberg. Ich danke Ihnen sehr.
Gern.
Und von Klassikern gehen wir zu neuen Stücken. Theater brauchen ja neue Stücke, aber woher nehmen? Zum Glück gibt es ja das Festival für internationale neue Dramatik an der Schaubühne in Berlin, wo Stücke aus aller Welt präsentiert werden, oft zum ersten Mal in Deutschland oder überhaupt in Europa. Diesmal ging es viel um Familie und Gerd Brendel hat sich für uns umgehört.
Welcome to the After Talk. Das Theater ist nach dem Theater bei Medeas Kinder von Milo Rau. Hier in Berlin, einer Produktion des NT Gent. Vor geschlossenem Vorhang begrüßt sympathisch unbeholfen ein Kinderbetreuer zum Nachgespräch zum Stück und wundert sich über den vollen Saal. Kein Wunder, denn das Stück selbst, um das es hier geht, wurde noch gar nicht gezeigt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler zwischen 8 und 13 kommen nach und nach dazu, mehr lustlos als engagiert. Kein Mobiltelefon jetzt bitte, ermahnt der Moderator einer von ihnen. Aber dann wollen die Kinder doch erzählen und spielen ihre Sicht auf Medea, die Zauberin, die ihre eigenen Kinder ermordet aus Rache für den Verrat ihres Ehemanns Jason. Und wirklich, der Vorhang geht auf über Sandstrand und einem Einfamilienhäuschen, denn die Geschichte hat zwar schon vor 2500 Jahren Euripides als Tragödie erzählt, aber Medeas Kinder spielen auch noch einen zweiten Kindermord, den einer Mutter vor ein paar Jahren an ihren 5 Kindern in Belgien. Hier habe ich niemanden, klagt die jugendliche Medea. Kurz zuvor hatte die Darstellerin erzählt, wie sie in ihrem realen Schulalltag von Mitschülern gehänselt wird. Anders als im antiken Theater, wo die Morde nur vom Chor beschrieben werden, lebt das Publikum hier in Berlin die bis an die Schmerzgrenze realistische Inszenierung der Tat mit viel Kunstblut. Schrecken und Jammer als gemeinsame Erfahrung. Ganz so, wie es schon Aristoteles in seiner Dramentheorie beschrieb. Denn nur so kann Trauma überwunden werden. Katharsis, hieß das bei Aristoteles.
Welche Geschichten erzählen extrem persönliche Orte, wie zum Beispiel die Wohnung, die politische Dimension der eigenen 4 Wände?
Für Co-Kurator Maslum Nergis ist das die Kernfrage, die sich als roter Faden durch das Programm des diesjährigen Festivals zeitgenössischer Dramatik zieht. Den Blick quasi vom grellen Scheinwerferlicht auf die Dramen im Schatten richtet die französische Regisseurin Caroline Guyenne in Lacrima. Auf großer Bühne erzählt Guyenne die Geschichte eines Hochzeitskleids für eine britische Prinzessin. Vom Entwurf im Pariser Atelier bis zu den Stickereien in einer indischen Werkstatt. Wie eine live abgefilmte Netflix-Serie. Perfekter Soundtrack, perfekter Szenenwechsel, aber die Konflikte sind vorhersehbar. Der indische Perlensticker erblindet über der Arbeit. Die Pariser Chefschneiderin zerbricht nicht nur am Zeitplan, sondern am Ende zerbricht auch ihre Familie. Das Festival zeigt noch zwei andere, hoffentlich weniger berechenbare Produktionen von Nguyen. Saigon und Valentina. Das Theater als Ort, wo das Private politisch wird, wo der Blick in fremde vier Wände möglich wird. Wie es in Zukunft darum bestellt ist, darum ging es am Sonntagnachmittag auf einem Podium zum internationalen Kulturaustausch. In der Kulisse von Medeas Kindern mit dem Regisseur Milo Rau und der Präsidentin des Goethe-Instituts Gesche Joost. Gerade die Arbeit ihrer Goethe-Institute erfährt gerade weltweit zunehmend Einschränkungen. Stichwort USA, wo Präsident Trump gerade Diversitätsprogramm den Kampf ansagt.
Wir selber als Goethe-Institute mussten eine Erklärung ausfüllen, dass wir keine illegalen DEI-Aktivitäten machen würden. Das können wir natürlich eigentlich überhaupt nicht unterschreiben.
Da klingt die Chefin der Goethe-Institute fast verzweifelt. Und noch etwas macht Gesche Joost zu schaffen.
Dass die deutsche Positionierung so eng an der Seite Israels, dass wir eben nicht das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser sehen würden, das wird im Ausland ja mit Kritik, mit Unverständnis kommentiert.
Aber, so Joost?
Wir brauchen diese kritischen Stimmen. Es ist unsere Aufgabe, die Kritik wahrzunehmen, den Raum zu geben für die Kritik.
Damit das möglich ist, damit diese Kritik auch auf der Bühne, auf Festivals gehört und gezeigt werden kann, braucht die Kultur die Politik für eine offene Gesellschaft, von der am Ende nicht nur die paar tausend Besucher und Besucherinnen eines Berliner Theaterfestivals profitieren, sondern alle.
Gerd Brendel beim Festival für internationale Neue Dramatik in Berlin. Jahrelang Krieg und Vernichtung, seit einiger Zeit zumindest vorsichtige Hoffnung. Das ist Syrien, das ist Aleppo, eine der schönsten Städte des Landes. Nun können sich dort jene wieder auf ihr Handwerk konzentrieren, ja, die mit dem Status Weltkulturerbe dort bedacht worden sind, nämlich die Handwerkerinnen und Handwerker, die das Seifenmachen besonders gut können, die Kunst des Seifenmachens nach dem Ende, zumindest im vorläufigen Ende des Krieges. Moritz Behrendt war für uns in Aleppo.
Frühmorgens in der Altstadt von Aleppo. Viele der historischen Gebäude sind zerstört. Jebeli Soap Factory steht auf einem grünen Schild vor einem steinernen Bau, der einigermaßen intakt zu sein scheint. Aber auch hier hat der Krieg Spuren hinterlassen, wie Hisham Jebeli bei einem Rundgang zeigt.
Hier schlug ein Geschoss im Dach ein. Wir haben das Dach an dieser Stelle mit neuem Holz repariert. Als ich das Holz transportieren wollte, stoppten mich Assads Sicherheitsleute und warfen mir vor, Altertümer zu schmuggeln.
Seit rund zwei Jahrhunderten produziert die Familie Jebeli in der alten Karawanserei die traditionelle Aleppo-Seife. Im Erdgeschoss wird die Seife in großen steinernen Trögen gesiedet. In der Luft liegt der Geruch der beiden wichtigsten Zutaten. Olivenöl und das Öl der Frucht des Lorbeerbaums. Ein Mitarbeiter beschreibt den Produktionsprozess.
Ich wende die heiße Masse, damit sie eine gleichmäßige Konsistenz bekommt. Danach wird sie nach oben gepumpt und für 5 Stunden auf dem Boden gelagert. Je kälter es ist, desto besser ist es für die Seifenherstellung. Jetzt gießen wir das Lorbeeröl auf die restliche Masse. Es handelt sich um 100% reines Lorbeeröl, ohne jegliche Verunreinigungen.
Die Oliven- und Lorbeerbäume wachsen im Umland von Aleppo und in Afrin, weiter nördlich, einem Gebiet, das von türkischen Soldaten kontrolliert wird. Die Rohstoffe in die Fabrik zu bekommen, sei abenteuerlich gewesen in den letzten Jahren, erzählt Firmenchef Jebeli.
Wir haben das Olivenöl erst von Afrin nach Deir Essor gebracht. Wenn es von den vielen Räubern auf der Strecke nicht geklaut wurde, mussten wir es über den Fluss transportieren. Wenn das Öl dort nicht untergegangen ist, bestand immer noch die Gefahr, dass es von Assads Soldaten konfisziert wird, bevor es Aleppo erreicht. Es war sehr riskant. Wenn wir mit Haschisch oder anderen Drogen gehandelt hätten, wäre es leichter für uns gewesen.
Zwischen 2012 und 2016, als Aleppo von Assads Truppen belagert war, musste Jebeli die Produktion in der Altstadt einstellen. Die Zeit danach sei auch nicht leichter gewesen. Die Angst davor, vom Assad-Regime willkürlich drangsaliert oder festgenommen zu werden, sei allgegenwärtig gewesen, erzählt Jebeili. Dabei wollte er nur Seife produzieren.
Es war wie in einem Minenfeld. Wir mussten uns zwischen dem Finanzamt, dem Zoll, den Geheimdiensten und den Sondereinheiten der 4. Division bewegen. Auch von der Staatsanwaltschaft drohte immer Ärger. Wir hatten Angst voreinander. Wir hatten Angst, dass einer unter uns denunzieren würde. Dann wären wir verloren.
Im Obergeschoss gießen Arbeiter mit einem Schlauch die grüne Seifenmasse auf den gefliesten Fußboden. Der Chef selbst kontrolliert, ob sich die flüssige Seife gleichmäßig verteilt. Aber die Herstellung bleibt Handarbeit. Jedes Stück ist ein bisschen anders als das nächste.
Die Seifen wiegen mal etwas mehr, mal etwas weniger. Der Gewichtsunterschied kann bis zu 20 Gramm betragen.
Die Produktion findet ausschließlich von Dezember bis April statt. Nur in dieser Zeit ist es kalt genug, damit die Seife aushärtet. 2023 waren die Kriegsschäden an dem Gebäude gerade behoben, als der nächste Schicksalsschlag folgte.
Dann kam das Erdbeben und zerstörte das ganze Dach der Karawanserei. Die ganze Produktion war hinüber. Schlamm, Holz, Eisenstücke und Staub lagen auf der Seife. Alles war zerstört. Wir haben das wieder aufgebaut und hergerichtet.
Inzwischen stellt Jebeili wieder 500 Tonnen Seife im Jahr her. Im Akkord stempelt ein Mitarbeiter die inzwischen harten Seifenstücke mit dem Logo der Firma.
Hier steht drauf geschrieben, Seife, dann die Initialen meines Vaters, Mohammed Adnan Jebeili und Aleppo.
Nach dem Sturz des Assad-Regimes hofft der Firmenchef, dass es mit seinen Geschäften aufwärts geht. Die neuen Machthaber hätten versprochen, Unternehmern keine Steine in den Weg zu legen, erzählt er. Und Kunden für die berühmte Seife aus Aleppo, die gäbe es in der ganzen Welt.
Moritz Behrendt über die wieder auflebende Kunst des Seifenmachens in Aleppo. Weltkulturerbe. Aus den Feuilletons vom 7. April, Charlotte Weinreich.
Angst vor Krieg. So lautet nicht nur der Titel einer neuen ARD-Doku von Anne Will. Das Thema spinnt sich auch wie ein roter Faden durch die Feuilletons. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erzählt die ehemalige Talkshow-Moderatorin, warum sie den Begriff kriegstüchtig so passend findet. Nicht allein die Bundeswehr muss aufgerüstet werden, sondern unser Land, wir als Gesellschaft müssen uns wohl oder übel andere Haltungen zu Fragen von Krieg und Frieden zulegen. Passend dazu fragt der lettische Schriftsteller Oswalds Cepris im Tagesspiegel: Was für eine Kultur kann es geben, wenn wir uns auf den Krieg vorbereiten? In seinem Artikel beschreibt Cepris, wie tiefgreifend sich die Bedrohung durch Russland auf seine Heimat Lettland auswirkt. Das Wettrüsten, schreibt er, wird zu mehr Armut führen, zu schlechterer Gesundheitsversorgung sowie einem geschwächten akademischen und kulturellen Leben. Und genau das, argumentiert er, spiele dem Kreml in die Karten. Von einer Erosion aller moralischen Werte ist im Tagesspiegel sogar die Rede. Deshalb mahnt Cepris, seien Schule und Bücher genauso wertvoll wie Panzer und Raketen. Seine Art des Widerstands gegen die Tyrannen, gemeint ist neben Wladimir Putin auch Donald Trump, sei das Schreiben. Wir machen einfach weiter mit dem, was wir am besten können, statt auf eine übermenschliche Kraft zu hoffen, die unsere Probleme löst. Und er ergänzt, wir können uns dazu entscheiden, keinen Tesla zu kaufen, lieber einen Renault. Es sind die kleinen alltäglichen Entscheidungen, die in Prozessen wirken, die für den Einzelnen oft allzu groß erscheinen. Apropos Tesla. In der Welt setzt sich Thomas Schmid unter der Überschrift Wahn und Wahrheit mit Elon Musk auseinander. Es geht in seinem Text darum, dass Musk neulich in einem Podcast behauptet hat, Empathie sei die größte Schwäche unserer Kultur. Schmid hat erstaunlich viel übrig für Musks Philosophie und auch sonst mag man mit einigen seiner Thesen nicht einverstanden sein, aber seine Analyse ist trotzdem bemerkenswert. Elon Musk, erklärt Schmid, propagiert ein struppiges Herrenmenschentum und diffamiert Empathie als die hinterhältige, ausbeuterische und letztlich die Zivilisation zerstörende Rache der kleinen Frau und des kleinen Mannes an allen Visionären und Strong Men. Das ist nicht nur menschenfeindlich, sondern letztlich antipolitisch und antigesellschaftlich. Trotzdem könne man von Musks Kritik an Empathie auch etwas lernen. Nur im liberalen, von freien politischen Subjekten geschaffenen öffentlichen Raum kann Empathie zum Nutzen der vielen erblühen. Thomas Schmid in der Welt. Welche Rolle Elon Musk künftig in der US-Politik spielen wird, ist unklar. Aber es sieht so aus, als ob Trump schon eine neue Beraterin gefunden hat, die ihm sagt, wen er feuern soll. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtet Frauke Steffens über die rechtsradikale Influencerin Laura Loomer. Sie soll an den aktuellen Entlassungen in Trumps Sicherheitsrat beteiligt gewesen sein. Was sonst noch in der FAZ über sie zu lesen ist, klingt einfach nur erschreckend. So nennt sich Loomer selbst eine stolze Islamfeindin und Advokatin für die Weißen, schreibt Steffens. Ihre Reichweite von 1,6 Millionen Followern auf X nutze sie, um rassistische Beleidigungen und Verschwörungstheorien zu verbreiten. Details werden an dieser Stelle bewusst ausgespart. Das Schlimmste an der Sache ist, gegen Laura Loomer wirkt selbst Elon Musk geradezu harmlos.
Charlotte Weinreich aus den Feuilletons vom 7. April. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Natürlich auch als Podcast, unter anderem in der DLF-App. Mein Name ist Wladimir Balzer.